Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt im Studio einen schönen guten Abend. Er war nach seinen eigenen Worten die zweite Violine hinter der ersten, die Karl Marx hieß. Friedrich Engels, der heute vor 200 Jahren in Barmen, das heute zu Wuppertal gehört, geboren wurde, steht bis heute im Schatten seines Freundes. Vielleicht wäre ihm das sogar ganz recht gewesen. Sein Leben führte er doch ganz anders als der Verfasser des Kapitals, der endlos lang in Bibliotheken saß und ein bürgerliches Familienleben führte. Friedrich Engels war eher Bohemian, allen Genüssen zugetan, 48er-Revolutionär, das allerdings zusammen mit Marx, und von einer atemberaubenden Belesenheit in vielen Disziplinen. Er lebte von den ungerechten Strukturen der Industrialisierung und kritisierte sie gleichzeitig scharf, denn er kannte das Elend der Arbeiter- und Armenviertel aus eigener Anschauung. In Wuppertal wollte man den 200. Geburtstag von Engels heute mit Festlichkeiten und mit einer neuen Dauerausstellung im Engelshaus begehen. Durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie kann alles nur digital stattfinden. Ich habe Lars Blumer, Leiter des Engelshauses und Direktor des Museums für Industriekultur in Wuppertal, vor der Sendung gefragt, welcher Engels in der neuen Dauerausstellung gezeigt wird.
Friedrich Engels war ja eine sehr schillernde und komplexe Gestalt. Und der war ja auch durchaus heute, würde man sagen, war auch sehr widersprüchlich. Also wie kann eigentlich ein Unternehmersohn und jemand, der auch dann in der Mitte seines Lebens sein großes Aktienkapital angehäuft hat, wie kann der eigentlich zum sozialen Revolutionär werden? Also das, finde ich, ist eine spannende Frage. Und die stellen wir uns natürlich auch in der neuen Dauerausstellung im Engelshaus. Wir wollen also im Grunde genommen einmal Friedrich Engels natürlich als Intellektuellen, als Radikalen des 19. Jahrhunderts darstellen, aber durchaus ihn auch als eine Privatperson näher bringen, weil das ist ja auch sehr faszinierend. Sie haben das ja gerade schon gesagt. Er war ja sehr lebenszugewandt. Er ist eine Persönlichkeit, die, ich sag mal, uns sehr nahe steht, der keine großen Hürden für uns aufbaut, um ihm näher zu kommen. Also Karl Marx war eben anders, das war so ein klassischer Intellektueller, Philosoph, analytisch eher begabt, und Engels hatte aus dem Vollen geschöpft in seinem Leben.
Könnte man eigentlich sagen, so wie Marx das über Hegel gesagt hat, dass er ihn auf die Füße gestellt habe, dass Friedrich Engels Karl Marx erst einmal den Sockel quasi untergeschoben hat für seine Theorien?
Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Bild, was Sie da angesprochen haben. Es war ja Friedrich Engels, der Karl Marx eigentlich dahin gebracht hat, sich mit Wirtschaft und Ökonomie auseinanderzusetzen. Karl Marx war ja auch, wie ich schon sagte, ein klassischer Philosoph eigentlich. Und er hat sich ja vor allen Dingen auch mit antiker Philosophie beschäftigt. Und Engels hat ihm gesagt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir uns den wirklichen Lebens- und Arbeitsverhältnissen zuwenden. Das ist eigentlich das Thema, um unsere Zeit zu verstehen. Das ist im Grunde genommen das Thema von Engels auch immer wieder gewesen, dass er gesagt hat, wir müssen uns den Realitäten stellen, die das 19. Jahrhundert bereithält. Es geht nicht nur darum, Geistesideen zu verfolgen. Das ist im Grunde genommen so das Konzept von Hegel und die Dialektik, also Ideenwelten, die gegeneinander stehen in der Dialektik. Für Engels war das immer das Hier und Jetzt. Also wie arbeiten die Menschen? Wie funktioniert eine Fabrik? Wie funktioniert der Kapitalismus? Das waren seine Fragen. Und das ist eigentlich der Sockel gewesen für Karl Marx und sein Denken.
Wenn wir jetzt von heute aus auf den jungen Engels und auch den späteren Engels schauen, dann sehen wir Europa im 19. Jahrhundert in großer Bewegung, politisch, sozial, wirtschaftlich. Macht das Engels für uns, wo wir vielleicht auch in so einer Umbruchzeit leben, vielleicht auch greifbar?
Ich glaube schon. Deswegen ist er vielleicht auch wieder so aktuell, und vielleicht ist deswegen überhaupt eine Rezeption von Marx und Engels wieder so aktuell geworden, spätestens seit der Finanzkrise 2008. Ist ja schon so wieder so eine Renaissance, nachdem die beiden ja eher, ich sag mal so, nach dem ganzen Untergang der sozialistischen Länder und der Wiedervereinigung in Deutschland sind sie ja eher in Vergessenheit geraten. Jetzt werden sie wieder rezipiert. Das hat eben genau mit solchen Umbruchssituationen zu tun. Marx und Engels waren ja nicht nur Zeugen, sondern auch Mitgestalter eines extrem dynamischen Jahrhunderts, was schon vieles vorweggenommen hat an Problemen, vor denen wir heute auch stehen. Also Globalisierung, die Umweltproblematik, die mit der Industrialisierung einherging. Das alles haben Marx und Engels ja auch schon gesehen. Also viele Themen, die uns heute bewegen, haben die zumindest schon mal angedacht auch. Also es kommt in ihren Werken auch vor. Und ich glaube, das macht es nochmal interessant, in diesen Werken nachzuschauen, wie war eigentlich deren Analyse und kann uns diese Analyse in irgendeiner Form weiterhelfen. Ich würde sagen, sie haben damals schon im 19. Jahrhundert Fragen gestellt, die uns heute weiterhin bewegen, also bis hin zu sozialen Ungleichheiten, die natürlich heute wieder diskutiert werden und diskutiert werden müssen. Also insofern glaube ich schon, dass Engels und Marx aktueller sind denn je.
Der Leiter des Engelshauses in Wuppertal, Lars Blumer, über die neue Dauerausstellung zu Friedrich Engels. Und auch wenn die vorerst geschlossen bleibt, kann man im Netz unter Engels 2020 schon mal virtuell einen Eindruck bekommen. Wir bleiben in der Stadt an der Wupper. Bis 2027 soll das ehemalige Wuppertaler Schauspielhaus in das Pina-Bausch-Zentrum umgebaut werden, in dem auch das Archiv der Tänzerin und Choreografin einen Platz finden soll. Im Sommer wurde klar, dass vom Bund keine Finanzhilfen für die laufenden Betriebskosten zu erwarten sind. Stadt und Land müssen die jährlich knapp 7 Millionen Euro selbst stemmen. Was bis 2027 dann in diesem Tanzzentrum entstehen soll, das wird bis morgen noch unter dem Titel »Wir bauen zusammen ein Haus« in Online-Workshops, Live-Übertragungen, Panels, Podcasts und digitalen Aktionen vorgestellt. Wiebke Hüster mit ein paar Gedanken zu Pina Bausch und Einblicken in die Visionen für das Zentrum.
Wuppertal hätte vor 45 Jahren kaum vermutet, dass es der Stadt einmal aufgetragen sein würde, das Erbe einer der bedeutendsten Choreografinnen des 20. Jahrhunderts zu bewahren. Pina Bausch sorgte 4 Jahrzehnte dafür, dass die ganze Theaterwelt und ihre bestimmt nach Hunderttausenden zählenden Zuschauer zwischen Tokio und Moskau erfuhren, dass es in Deutschland eine kleine Stadt gibt, über deren gewundenem Fluss eine schwebende Bahn gleitet, dass die Stadt ein Opernhaus, ein Schauspielhaus besitzt und ein in aller Welt gastierendes Tanztheater, aber keinen Flughafen. Ihr, Pina Bausch, schien es auch recht zu sein, so abseits der Metropolen, wenige Kilometer von dem Solinger Wirtshaus, das ihre Eltern führten, zu arbeiten. Im Abgeschiedenen für das weltweit Verbindende unter den Menschen Bilder zu schaffen. Männer und Frauen im Publikum von Pina Bausch änderten vielleicht ihre Beziehungen, taten vielleicht mehr für gesellschaftliche, emanzipatorische Veränderungen oder träumten die surrealistischen Fantasien der Stücke bloß nach. Die Politiker Wuppertals und Nordrhein-Westfalens jedenfalls sind, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Tod der Choreografin, zum Handeln fest entschlossen. Dr. Hildegard Karl-Lutzer, Leiterin der Kulturabteilung im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft.
Das Zentrum hat eine mehrgleisige Ausrichtung. Es geht darum, dem Tanzzentrum eine Heimat zu geben, ein internationales Tanzzentrum zu entwickeln, aber auch die Verbindung in die Stadtgesellschaft hinein zu ermöglichen. Und ein ganz wichtiger Baustein ist natürlich das Pina Bausch Archiv, was den umfangreichen Nachlass von Pina Bausch lebendig hält.
Das Erbe von Pina Bausch bekommt tatsächlich ein Haus in Wuppertal. In der derzeitigen Under Construction genannten und vorbildlich digitalen Reihe von Workshops, Diskussionen und Streamings wird ausdrücklich nach Vorschlägen, Ideen und Wünschen der Bevölkerung gefragt. Es ist das ehemalige Schauspielhaus der Stadt, das mit Unterstützung des Bundes zum Pina-Bausch-Zentrum umgebaut und erweitert wird. Dann soll es die den Nachlass verwaltende Stiftung unter der Leitung des Sohnes Rolf Salomon Bausch beherbergen und mit ihr natürlich das große öffentliche Archiv. Neben Fotos, Filmen, Notizbüchern, Noten und Erinnerungsstücken braucht das Erbe performative Erneuerung, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Immer neue Tänzergenerationen werden das Werk in Aufführungen lebendig halten. Es sollen aber auch zeitgenössische Choreografien entstehen. Werke, an denen sich Inspiration durch das deutsche Tanztheater ablesen lässt. Schließlich sollen mit dem Forum Wupperbogen partizipative Formate die 4. Säule der Arbeit bilden. Die doppelte Problematik, Einerseits ein Werk aus 40 Jahren so zu betreuen, dass seine Musealisierung verhindert wird. Andererseits das Haus dafür, 11 Jahre nach dem Tod von Pina Bausch, immer noch in Planung befindlich zu sehen, ist schwer so in die Öffentlichkeit zu vermitteln, dass einladende und diskursive Formate nicht die Kunst, um deren Willen all das geschieht, etwas verdecken. Plätzchen backen zur Erinnerung an Pina? Das Nachdenken über und Nachspielen der Tanztheaterstücke von Pina Bausch muss natürlich in einzelne Schritte und partielle Zugänge hinuntergebrochen werden. Es ist toll, wenn Tänzerin Anna Wesag Kinder online unterrichtet in Bewegung und Körpererfahrung. Es ist fabelhaft, dass die südafrikanische Choreografin Robin Orlin einen Workshop gibt und dass das 24 Jahre alte Stück mit dem Schiff nun rekonstruiert auf das zukünftige Pina Bausch-Zentrum projiziert und gestreamt wurde. Aber die Frage, was war dieses Werk? Was ist es uns? Und warum ist es so geschaffen worden, sollte nicht zu sehr in den Hintergrund rücken.
Wiebke Hüster über Visionen für das Pina-Bausch-Zentrum. Bis morgen noch online zu sehen unter underconstructionwuppertal.de. Vor knapp 4 Monaten gab es im Hafen von Beirut eine gewaltige Explosion. Mindestens 190 Menschen wurden getötet, ganze Stadtteile verwüstet oder zerstört. Dabei war die Gefahr, die von dem Ammoniumnitrat ausging, das im Hafen in großen Mengen lagerte, bekannt, weswegen die Regierung wenige Tage später zurücktrat. Die Kulturszene nimmt die Katastrophe und die Zerstörung Beiruts zum Anlass, die politische und wirtschaftliche Krise aufzuarbeiten. Die Künstlerin Hayat Naser zum Beispiel stellte im Hafen von Beirut eine aus den Explosionstrümmern gefertigte Skulptur einer Frau aus, als Symbol der Revolte gegen die Mächtigen. Jetzt sucht die Künstlerin nach einem sicheren Ort für die Frau ohne Namen. Björn Blaschke berichtet.
Wehende Haare, den rechten Arm kämpferisch erhoben, mit einer Fackel in der Hand. Den entschlossenen Blick auf die Innenstadt von Beirut gerichtet, nicht aufs Meer oder den Hafen. Die Statue wirkt rebellisch und gleichzeitig so, als wollte sie die Menschen anspornen, die von der Explosion zerstörten Häuser wieder aufzubauen. 2 Wochen stand die Statue am Hafen der libanesischen Hauptstadt. Dann versteckte Hayat Naser ihr Werk.
Ich war besorgt und die Leute schickten mir Kurznachrichten. Bitte beschütz sie. Die Leute hatten Angst um sie, weil sie auf der Straße stand.
Eine berechtigte Sorge. 2 weitere Skulpturen, die Hayat zuvor geschaffen hatte, wurden zerstört. Das eine Kunstwerk, ein Herz aus Tränengaskartuschen. Libanesische Sicherheitskräfte hatten sie abgefeuert auf Demonstrierende, die seit vergangenem Jahr bis zur Covid-Pandemie auf die Straße gingen. Gegen Korruption und Misswirtschaft der politischen Führung. Die 2. Skulptur, ein Phönix, dessen Flügel aus Stoffresten bestand. Überbleibsel eines Zeltlagers gegen die Regierung. Schlägertrupps, die mutmaßlich zu einer der mächtigen Parteien des Libanon gehören, hatten das Camp niedergebrannt. Und die gleichen Schlägertrupps zerstörten dann auch das Kartuschenherz und Hayats Phönix. Nach dem 4. August begann die 33-Jährige an ihrer Frauenskulptur zu arbeiten.
Nach der Explosion fing ich an, zu Menschen in zerstörten Häusern zu gehen und die Trümmer und das zerbrochene Glas und anderes aufzuräumen und wegzuschaffen, damit die Leute in ihre Häuser zurückkehren konnten. Und dann wusste ich, dass ich aus Trümmern eine Skulptur schaffen würde. Und so fing ich an. Ich habe die Skulptur geschaffen, aus Trümmern, aus zerbrochenem Glas und anderen Stücken, die ich auf den Straßen fand.
Vor Beginn des Aufstandes gegen die korrupten politischen Führer, der im Oktober des vergangenen Jahres begann, arbeitete Hayat lange als Grafikdesignerin und hat gemalt. Die Demonstrationen inspirierten sie erstmal zu Skulpturen. Sie wurden zu Hayats Ausdruck für Protest. Auch die 2,5 Meter hohe Frau am Hafen von Beirut.
Was mich wütend macht, ist, dass Kriegsverbrecher, die Blut an den Händen haben, mein Land während des Bürgerkriegs zerstört haben. Das sind dieselben Leute, die heute an der Macht sind. Seit 30 oder 40 Jahren regieren sie. Sie haben ein System geschaffen, das auf Religionszugehörigkeiten basiert. Und ich möchte nicht, dass jemand, der in den Bürgerkrieg verwickelt war oder korrupt ist, an der Macht ist.
Als mittlerweile recht bekannte Künstlerin in Beirut, die sich politisch engagiert, hat Hayat Naser öfters Drohungen erhalten. Drohungen, die Hayat durchaus ernst nimmt, auch weil bereits zwei ihrer Kunstwerke zerstört wurden. Aus Angst davor, dass auch ihre Frauenskulptur, für die sie immer noch einen Namen sucht, Opfer von Gewalt werden könnte, hat Hayat sie versteckt. Und obwohl seit der Explosion am 4. August immer mehr ihrer Landsleute den Libanon verlassen, will sie bleiben.
Ich verstehe, dass einige Leute gehen, aber ich werde nicht gehen. Die Menschen verdienen es, dass wir für sie kämpfen, damit sie und Beirut wieder auferstehen.
Björn Plaschke über die Frau ohne Namen, eine Skulptur der Künstlerin Hayat Naser in Beirut. In Beirut ist die Kunstszene gerade nach der verheerenden Explosion und mit der grassierenden Korruption in der Politik sicher mit anderen Fragen beschäftigt, als es Künstler zum Beispiel in Deutschland sind. Kunst arbeitet sich, vielleicht lässt sich das stark verallgemeinernd sagen, aber letztlich immer an den gegenwärtigen Verhältnissen ab. Und wenn man die Zeit unter dem Aspekt des ständigen Fortschritts betrachtet, dann stellt sich auch die Frage in der Kunst, gibt es einen ständigen Fortschritt?
Endlich mal erklärt.
Das frage ich jetzt unseren Kunstkritiker Carsten Probst. Herr Probst, wie fortschrittlich ist denn die Kunst?
Ja, Frau Reinhardt, das kommt in der Tat wirklich stark darauf an, was Sie unter Fortschritt verstehen. Nehmen wir mal als Beispiel, dass wir heute eine viel stärkere Förderung von Künstlerinnen zum Beispiel haben, als sagen wir zur Zeit der Weimarer Republik, dann ist das in jedem Fall ein Fortschritt, der auch hart erkämpft werden musste. Zugleich aber haben sich eben die künstlerischen Avantgarden der Weimarer Republik selbst ja als extrem fortschrittlich gehalten, obgleich es damals eben überhaupt keine strukturelle Förderung von Frauen in der Kunst gab. Eher im Gegenteil. Also was als Fortschritt gewertet wird, hängt wirklich von den zeitgenössischen Bedingungen ab, von bestimmten Fokussierungen, die die jeweilige Zeit bietet. Und was die einen als Fortschritt sehen, das darf man auch nicht vergessen, ist für die anderen auch Verfall. Also diesen Kampf sieht man in der Moderne ganz deutlich, aber eben heute auch noch.
Lange Zeit wurde Fortschritt in den Künsten ja gerade an stilistischen Merkmalen oder Neuerungen, an neuen Techniken festgemacht. Gibt sowas denn heute gar nicht mehr?
Es ist auch so ein thematisches Minenfeld, also gibt es höchst unterschiedliche Ansichten. Aber ich würde sagen, Fortschritt in der Kunst nach formalen Kriterien zu beurteilen, macht heute eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert keinen Sinn mehr. Obwohl gerade da ironischerweise die Debatte über Fortschrittsästhetik eigentlich besonderen Aufwind bekam. Aber vielleicht nochmal ein kunsthistorisches Beispiel am Westportal des Straßburger Münsters zum Beispiel. Da sehen Sie diese riesige Passade mit den fast schematischen Steinfiguren, so Paradebeispiel für die gotische Architektur. Und wenn Sie dann herumgehen um das Gebäude zum Südportal, finden Sie dort wunderbar graziös gestaltete Einzelfiguren, die schon richtig in die Renaissance vorausdeuten. Und Bernini war dann im Barock der absolute Virtuose solcher graziösen Figuren. Ist das jetzt also ein Fortschritt? Für Winkelmann im 18. Jahrhundert war Bernini sozusagen der totale Kunstverderber. Für Winkelmann war Kunst nur dann gut, wenn sie einfach archaisch sozusagen nah an der Natur war, nicht so ein affektiertes Spiel mit Formen. Oder nehmen Sie die Debatte um die abstrakte Kunst. Für Clement Greenberg war die abstrakte Kunst sozusagen die Spitze einer künstlerischen Entwicklung, ja die Befreiung der Kunst. Für den österreichischen Kunsthistoriker Hans Sedlmayr war sie fast zur gleichen Zeit Zeichen für einen sogenannten Verlust der Mitte, für eine aus den Fugen geratene Gesellschaft. Irgendwie stimmt beides nicht, habe ich immer das Gefühl. Aus formalen Fragen werden oft ganz schnell weltanschauliche Stellvertreterdebatten und dementsprechend unklar empfinde ich diese Debatten oft.
Und wenn die Vorstellungen von sowohl Fortschritt als auch Verfall so abhängig sind von ihrem historischen Kontext oder sagen wir vom Zeitgeist, worin besteht Fortschritt heute? Also im Hinblick auch darauf, dass der Markt bestimmt, was Kunst künstlerisch wertvoll ist und vielleicht nicht mehr neue Techniken und Theorien.
Ja, das begegnen wir ja auch ganz häufig, dass quasi gesagt wird, Kunst ist heute eigentlich nur noch ein reines Marktprodukt. Das sind ja auch die alten Argumente, beispielsweise der kritischen Theorie von Theodor Adorno mit der Kulturindustrie, die letztlich dazu führt, dass Kunst sich von sich selbst entfremdet, indem sie nur noch eben ein Produkt ist. Und wir kennen ja auch diese Worte vom Künstler und Autorendarsteller, die also für das Publikum nur noch so tun, als ob sie Kunst machen. Dahinter steht natürlich so ein alter Idealismus, vielleicht auch eine Sehnsucht nach so einem Künstlerinnentypus, der aus so einer ursprünglichen Genialität heraus etwas Neues erschafft und irgendwie der Welt auch den Weg weist. Aber auch hier frage ich mich, ist das so ein Bild vom Künstler, das wir noch so glaubwürdig empfinden können? Glauben wir wirklich, dass Kunst uns sozusagen höhere Einsichten auf den Weg in eine bessere Welt vermitteln? Vielleicht ist jenes Bild doch eher sowas, also jedes einzelne künstlerische Bild vielleicht eher was ganz Persönliches, etwas, das uns nur persönlich betrifft und nicht gleich die ganze Welt.
Ich möchte nochmal auf den Zeitgeist zurückkommen. Also was wir ja zurzeit feststellen, das ist ein starker Einfluss von Emanzipationsbewegungen wie Black Lives Matter oder MeToo auf die Kunst. Würden Sie sagen, dass das ein Fortschritt ist?
Ja, in jedem Fall. Es ist ein Fortschritt zumindest, wenn Leute, die Bilder oder Texte machen, nicht deshalb von der Ausbildung oder von großen Podien wie Ausstellungen oder so ausgeschlossen werden, weil sie das falsche Geschlecht oder die falsche Hautfarbe haben. Ich bin allerdings immer wieder so ein bisschen fast erschüttert, muss ich sagen, wie in Debatten solche eigentlichen Selbstverständlichkeiten als so hart, ja, errungener Fortschritt verkauft werden. Oder sie sind es ja auch in gewisser Weise. Aber schon daran lässt sich sehen, nichts ist selbstverständlich auf diesem Feld. Es gibt überhaupt kein Abonnement, kein Naturgesetz, das sozusagen die Geschichte so bestimmt, dass sie automatisch gerechter wird. Alles muss immer wieder neu ausgefochten werden. Selbst das Selbstverständliche oder scheinbar Selbstverständliche. Und das kann jeder natürlich anhand der Kunst sehr leicht üben. Aber nicht nur mit der Kunst, sondern es kommt auch wirklich immer darauf an, Kunst nicht völlig getrennt von irgendwelchen anderen Lebensverhältnissen zu sehen, sie nicht auf den Sockel zu setzen.
Endlich mal erklärt Carsten Probst über den Zusammenhang von Kunst und Fortschritt. Kunst und Fortschritt, das spielt auch in der Corona-Krise eine Rolle, in der viele Künstler, egal in welcher Sparte, sich mit neuen Formen und neuen Spielarten auseinandersetzen mussten und müssen. Wie Musiker, Schauspieler oder Maler durch diese Krise kommen, das haben wir in den letzten Tagen mit Berichten aus Argentinien, Portugal oder Spanien gezeigt. Heute schauen wir nach Israel, wo die Infektionszahlen nach einem Hoch Anfang Oktober zurückgehen und schrittweise die Beschränkungen gelockert werden. Tim Aßmann hat Künstler zur aktuellen Situation befragt.
Sieben Musiker, Streicher und Bläser sitzen in einem Wohnzimmer und proben Beethoven. Sie gehören zum Israel-Kammerorchester Tel Aviv, das seit einigen Monaten wieder auftritt, meist aber ohne Publikum. Die Konzerte werden im Internet gestreamt. Im Sommer spielten wir mal im Freien vor Bewohnern von Altenheimen, erzählt die erste Geigerin Elina Gorevich. Im Vergleich zu vielen anderen Künstlern haben die Musiker des Kammerorchesters Tel Aviv Glück. Sie sind fest angestellt und hatten, als das Ensemble monatelang unbezahlt in Urlaub geschickt wurde, Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Nobody got fired, and this is a big difference.
Niemand wurde gefeuert. Das macht einen Riesenunterschied aus und gibt eine gewisse Sicherheit. Der Staat zahlt 65-70% des Gehalts bis Ende Juni 2021. Freie Musiker allerdings haben in Israel keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Der Staat half mit Einmalzahlungen, die aber zum Teil erst nach Monaten überwiesen wurden. Das Kammerorchester bezahlt seine Musiker nun wieder selbst, kann das aber wohl nicht mehr lange durchhalten, fürchtet Klarinettist Semyon Ositschanski. Es gibt noch Mittel, aber sie reichen nicht mehr für lange Zeit, sagt Semyon. Noch 2-3 Monate, schätzt er. Wer sich mit Künstlern in Israel über ihre Situation unterhält, hört oft Geschichten von Existenzangst, angesichts fehlender Einkommen und den extrem hohen Lebenshaltungskosten. Viele mussten ihre Wohnungen aufgeben, zum Teil zu den Eltern zurückziehen, berichtet Laure de Leon. Sie ist bei der Stadt Tel Aviv zuständig dafür, die Hilfe für Künstler zu organisieren. Besonders schlimm sei die Lage der 7.000 bis 8.000 freien Kulturschaffenden in der Stadt, sagt de Leon. Die Stadtverwaltung organisiert mit Partnern Projekte wie kleine Freiluftkonzerte und bezahlt die Musiker dann aus eigenen Mitteln. Wenn wir etwas fördern wollen, setzen wir nun andere Prioritäten als vor Corona, erzählt Laure de Leon. Wir dachten mehr an unsere Bedürfnisse, daran, was wir als Stadt wollten. Jetzt überlegen wir, was Sie brauchen. Das heißt nicht, dass uns die künstlerische Qualität der Projekte egal ist, aber wir haben nun andere Kategorien und denken nicht nur an die Qualität. Die Stadtverwaltung vermittelt auch psychologische Beratung an Künstler und hilft bei der Jobsuche. Die Künstler merken, dass sich jemand kümmert und das ist wichtig. Ich konnte nicht jedem Arbeit geben, aber dort, wo es gelang, hat es den Betroffenen geholfen. Ich sehe das als Erfolg und für mich ist es auch eine Art von Erfolg, dass wir unsere bisherige Art zu arbeiten überdacht haben. Von der Regierung in Jerusalem fühlt sich Israels Kulturbetrieb weitgehend alleingelassen. Seit Monaten gibt es Proteste im Wochenrhythmus. Einrichtungen wie Theatern, Museen und Kinos wird bisher mit umgerechnet rund 50 Millionen Euro geholfen. Diese Hilfen reichen nicht aus. Gerade hat die israelische Oper Entlassungspläne für ihren gesamten Chor mit mehr als 50 Mitgliedern bekannt gegeben. Dass der Staat mehr tun muss, räumt der zuständige Minister Chili Tropper offen ein. Und er will im Kabinett weitere Förderungen durchsetzen. Zum einen spricht der wirtschaftliche Aspekt dafür, denn wir reden hier vom Einkommen Zehntausender. Es wäre außerdem auch moralisch richtig, denn ein Staat, der Kultur und Sport ans Ende stellt, ist ein Staat ohne Seele. Zurück im Proberaum Wohnzimmer. Die Politik in diesem Land schätzt Kultur zu wenig, sagt Geigerin Elina bedauernd. Es gibt ein großes Missverständnis. Kultur wird als Geschäft angesehen. Wenn du keine Profite abwirfst, ist das nicht unser Problem als Regierung. Niemand stellt in Frage, dass das Gesundheitswesen von der Regierung unterstützt wird. Ich denke, bei der Kultur sollte es genauso sein. Doch aktuell ist mit einem solchen Bewusstseinswandel in Israel wohl nicht zu rechnen. Beim Israel Kammerorchester Tel Aviv hoffen sie, angesichts gesunkener Infektionszahlen im Land, vielleicht bald wieder vor Publikum spielen zu können.
Tim Aßmann zur Lage der Kulturszene in Israel. In den Kulturmeldungen mit Beatrix Novi gibt es mal gute Nachrichten zum Berliner Humboldt-Forum.
Ja, was man zwischendurch immer mal wieder nicht glauben konnte, es ist erreicht. Das Spendenversprechen ist eingelöst, das teilte die Stiftung Humboldt-Forum heute in Berlin mit. Also 105 Millionen Euro wurden gespendet für die neue barocke Fassade und die Kuppel und das Kreuz des Berliner Schlosses von den insgesamt 677 Millionen, auf die die Kosten angewachsen waren. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer sieht für die geschlossenen Kultureinrichtungen in der Hauptstadt kein weihnachtliches Licht am Ende des Tunnels. Wegen der hohen Infektionszahlen in Berlin rechne er mit einer Öffnung frühestens Mitte Januar, also sicher nicht im Dezember, sagte Lederer in einer Videobotschaft auf Twitter und bekräftigte gleichzeitig, dass Kultureinrichtungen als erstes wieder öffnen sollten, wenn die Infektionslage dieses zulasse. Das sieht Erwin Pelzig, also das Bühnenalter Ego des fränkischen Kabarettisten Frank Markus Barwasser, viel pessimistischer. Künstler auf der Bühne waren die Ersten, die es traf, und sie werden die Letzten sein, für die sich wieder so etwas wie Normalität einstellen wird, sagte er in der heutigen Ausgabe der Mainpost. Nicht nur allen auf der Bühne fehlten derzeit die Auftritte. Von ihnen sind auch viele andere abhängig. Menschen aus Technik, Produktion, Gastronomie. Es werde von der Politik total unterschätzt, sagt Barwasser. Er selbst hofft, im Sommer einige Open-Air-Auftritte spielen zu können. Um Corona soll es in seinem neuen Programm allerdings nicht gehen. Demonstrationen sind in Kuba so selten, weil sie so selten genehmigt werden. Deshalb fielen die 200 Künstlerinnen und Künstler auf, die gestern in Havanna auf offener Straße protestierten und von der Polizei nur beobachtet, aber nicht gestört wurden. Anders war die Razzia bei einem Künstlerkollektiv, vorgeblich wegen Corona, aber auch die Freilassung eines verhafteten Rappers wurde gefordert und Informationen über den Verbleib eines führenden Aktivisten der Bewegung. Weihnachten per Video geht so. Jeder Haushalt kocht und isst für sich, aber alle das Gleiche und gleichzeitig. Das macht Spaß und ist nur ein Ratschlag aus der Resilienzforschung, die sich unserer diesjährigen Weihnachtsnöte angenommen hat. Ein kreativer Umgang mit dem eingeschränkten Familienevent soll die Fähigkeit stärken, Stress auszuhalten, ohne krank zu werden, also Resilienz. Auch hier liefert Corona Forschungsmaterial. Das Leipzig-Institut für Resilienzforschung wertet derzeit internationale Studien zum Lockdown aus. Weihnachtsmusik in der Fußgängerzone kann sehr professionell sein, jedenfalls wenn osteuropäische Musiker spielen. In Leipzig macht ihnen das Orchester des Gewandhauses jetzt Konkurrenz. Auf einem Sightseeing-Bus spielten heute Morgen 4 Hornisten Weihnachtslieder auf öffentlichen Plätzen. An 6 Orten mit 6 Stücken. wegen der Kälte. Auf offenem Busdeck frieren ja die Finger ein.
Beatrix Novi mit den Kulturmeldungen. Franziska Giffey ist die neue Berliner SPD-Chefin. Dazu mehr und auch zum AfD-Parteitag in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hinweisen möchte ich außerdem auf das Studio LCB um 7:55 mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis 2020. Mein Name ist Anja Reinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.